Wann ist ein Mann ein wahrer Mann? Von Byron Forrest Yawn. Kapitel 5 Zielsetzung. Beschließe nie, ohne Erfolg zu bleiben. Höre, mein Sohn, und nimm meine Worte an, so wirst du viele Jahre leben. Den Weg der Weisheit habe ich dich gelehrt. Ich habe dich auf geraden Bahnen geleitet. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht gehemmt. Und wenn du läufst, wirst du nicht straucheln. Halte dich an die Unterweisung. Lass nicht von ihr ab. Bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Sprüche 4, Verse 10 bis 13. Über die Jahre habe ich junge Männer in allen möglichen Angelegenheiten beraten, von dem Thema Ehe bis hin zu Finanzen. Dabei habe ich eines festgestellt: Ihr Bedarf an Beratung ist endlos. Die Welt vor ihnen steckt voller wichtiger Entscheidungen. Sie werden ständig damit konfrontiert. An einem Tag müssen sie sich mit ihren Zahnspangen herumplagen, am nächsten haben sie Kinder. Vieles, was ich in meinen Beratungen anbiete, ist kein Hexenwerk. Es sind die einfachen Dinge. Schneide nicht in einen Steg, um zu sehen, ob es durch ist. Tatsächlich hätten das aber schon ihre Väter vor Jahren an sie weitergeben sollen. So viel hätten sie mit einer einfachen, kleinen Unterhaltung erreichen können. Lehrreiche Momente. Dafür sind Väter einfach da. Dieser Mangel ist bedauernswert und unnötig. So schnell wie diese naiven Kreaturen auf ihre Reife zurasen, wächst auch die Schwere ihrer Verantwortung bezüglich ihrer Entscheidungen. Xbox oder PS3? Captain Kirk oder Picard? Welche Hochschule soll ich besuchen? Welchen Karrierepfad soll ich ansteuern? Welchen akademischen Grad soll ich anstreben? Wie kann ich wissen, ob ich gerade jetzt heiraten soll? Wie weiß ich, dass sie die eine ist? Wann sollen wir Kinder bekommen? Eines Tages quälen sie sich aus dem Bett, etwa um die Mittagszeit, und starren der brutalen Realität ins Auge. Das Leben ist kompliziert. Und es ist nicht gerade hilfreich, dass sie ihre ersten beiden Jahrzehnte damit verbracht haben, alles zu ignorieren, was auch nur annähernd nach Erwachsenensein aussah. Eine schwierige Entscheidung nach der anderen. Eigentlich besteht das Mannwerden aus einer schwierigen Entscheidung nach der anderen. Es ist sozusagen kumulativ. Grundsätzlich wird die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, erlernt. Meistens ist die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, zustande gekommen, indem man zuerst schlechte Entscheidungen getroffen hat. Jeder erfolgreiche Mann hat auf seinem Weg schon den einen oder anderen Fehler begangen. Gestärkt durch Enthusiasmus oder durch Impulsivität verblendet, haben viele die falsche Richtung eingeschlagen. Oder sie gingen in die richtige Richtung mit der falschen Methode. So etwas passiert. Wie jemand nach falschen Entscheidungen reagiert, ist meist wichtiger, als gute Entscheidungen zu treffen. Ein einsichtiger Mann sagte einmal: Der ist ein weiser Mann, der eine gute zweite Entscheidung trifft. Aber Entscheidungen müssen nun mal getroffen werden. Nach Hunderten von Seelsorgestunden sind deutlich wahrnehmbare Muster hervorgetreten. Unterschiedliche Verantwortlichkeiten tauchen an bestimmten Punkten im Leben auf. Männer gehen auf ihrem Weg zur Reife durch klar berechenbare Abschnitte von Entscheidungen. Auch wenn diese Mini-Krisen erst einmal unüberwindbar erscheinen, der bekannte Elefant, der aus der Mücke gemacht wurde, so sind sie doch eher gewöhnlich. Wenn junge Männer einen Termin mit mir vereinbaren, kann ich fast immer voraussagen, welches Thema wir diskutieren werden. Alle diese unvermeidbaren Klippen in unserem Leben sind einzigartige Herausforderungen und Übungsfelder für Entscheidungen. Sie sind ein Teil des Lebens. Aber diese Vorhersagbarkeit ist eine gute Nachricht. Das bedeutet für jeden, dass der Druck, den er spürt, normal ist. Du bist nicht verrückt, hat eine beruhigende Wirkung auf besorgte junge Männer. Nahezu jeder Mann hat ähnliche Herausforderungen an einem bestimmten Punkt seines Lebens erfahren. Somit steht hier auch Weisheit zur Verfügung. Andere Männer haben schwierigen Entscheidungen gegenübergestanden und überlebt, um davon zu erzählen. Man muss sie nur fragen. Trotz des Vorhandenseins solcher Erfahrungen fühlen sich viele junge Männer von Furcht und Grübelei paralysiert. Selbst mit Ermutigung und Seelsorge bleiben viele unentschlossen. Häufig für Jahrzehnte. Andere schieben ihre Verantwortung einfach, solange sie können, beiseite und erliegen ihrer Neigung zur Teilnahmslosigkeit. Langeweile, so stellt es sich heraus, ist ein sehr unterschätztes Gefühl. Ganz ehrlich, es gibt wohl kaum etwas Frustrierenderes als einen unreifen und unmotivierten erwachsenen Mann. Sie bereiten mir Schmerzen. Es ist ein verschwendetes Leben. Während sie eigentlich wachsen und gedeihen sollten, setzen sie sich ihre drahtlosen Headsets im Untergeschoss der Eltern auf und fordern einen 8-Jährigen aus Arizona per Halo-Spiel heraus. Sich zu entscheiden, keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung. In letzter Zeit jedoch, nachdem ich die Kämpfe von vielen miterlebt habe, bin ich etwas weniger abweisend geworden. Tatsächlich entwickelte ich so etwas wie Mitgefühl für ihre Misere. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Was wie reine Faulheit aussieht, muss es nicht sein. In vielen Fällen kämpfen diese trägen Kreaturen im Geheimen mit ihrem Selbstvertrauen. Es ist nicht Lethargie, die sie zurückhält. Es ist Angst. Sie haben Angst vor dem Versagen. Sie fürchten die Verantwortung. Die Aussicht auf den Schmerz, den eine Entscheidung mit sich bringen könnte, stellt eine zu hohe Hürde für sie dar. Um jedoch voranzukommen, musst du Entscheidungen treffen. Viele Männer, die nicht dazu bereit sind, sich ihrer Verantwortung zu stellen, entscheiden sich dazu, sich nicht zu entscheiden. Um es anders auszudrücken: Durch die Entscheidung, nichts zu tun, wählen viele junge und auch ältere Männer den Weg, keinen Erfolg zu haben. Sie wählen den Weg des geringsten Widerstandes. Viele Männer befinden sich an bestimmten Arbeitsplätzen, einfach nur, weil ihnen dort nichts abverlangt wird. Das ist der Grund, warum sich so viele Männer am Ende in einer beruflichen Laufbahn wiederfinden, die sie nicht erfüllt. Sie sind nicht bereit, ihren natürlichen Ehrgeiz mit der erforderlichen Disziplin, die dazu nötig ist, in Einklang zu bringen. Grundsätzlich fürchten sie sich mehr davor, einen Fehler zu machen, als sich für den Erfolg zu engagieren. Später im Leben bedauern sie dann, dass sie es nicht versucht haben. Als Kind begegneten sie der klassischen Frage, was willst du später einmal werden, mit Hoffnung und Verheißung. 40 Jahre später suchen sie immer noch nach der Antwort. Sie wissen immer noch nicht, wer sie sind. Das ist der Hauptgrund, warum so viele Ehefrauen schon nach ein paar Ehejahren so frustriert über ihre Männer sind. Sie haben gedacht, sie würden einen Mann heiraten, aber gefühlsmäßig ist er immer noch ein Junge. Ehefrauen lehnen sich gegen seine Untätigkeit auf. Und das ist so, weil sie von Gott so geschaffen wurden, dass sie sich auf die Lebensmotivation ihres Mannes verlassen möchten. Fehlt diese Eigenschaft, kommt es letztlich dazu, dass die Ehefrauen zum Coach ihrer Männer werden. Mit der Zeit verlieren die Frauen so den Respekt. Letzten Endes geben die Männer dann ihre Führung auf. Der seltenste seiner Art. Die seltenste und beneidenswerteste Kreatur von allen ist der Mann, der liebt, was er tut. Der Typ, der genau das eine Ding gefunden hat, das er tun soll. Es besteht dabei eine offensichtliche Qualität. Von ihm geht eine Beständigkeit aus, die daher rührt, dass er tut, was er tun soll. Verlässlichkeit. Ich meine nicht die Strebsamkeit bei den alltäglichen Gegebenheiten in Betrieben und Karriere, Produkten, Geld, Strategieplanungen, sondern das, was dahinter steckt. Integrität, Vision, Fähigkeiten, Entwicklung, Beziehungen. Er wird angetrieben durch eine Begeisterung für Leiterschaft, dafür eine Aufgabe zu vollenden, Hindernisse zu überwinden. Die Bestandteile, die zu Qualität führen und das Bewusstsein, dass sie zu etwas beitragen, das größer ist als sie. Ehrgeiz ist keine schlechte Sache. Er ist nicht unbedingt überheblich und hochmütig, so wie viele Menschen es unterstellen. Sicher, es kann so sein. Es gibt genügend abstoßende Versionen davon. Aber es gibt auch diesen Typ von Ehrgeiz, der gesund und demütig daherkommt. Er ist das Ergebnis aus einer einzigartigen Kombination von Bestandteilen. Persönliche Klarheit, Selbstbewusstsein, Beherrschung, Leidenschaft und Überzeugung. Junge Männer brauchen diese Art von Ehrgeiz, um produktive Mitglieder der Gesellschaft zu sein. Sie müssen einen göttlichen Ehrgeiz kultivieren, um ihren Weg zu finden. Ehrgeiz ist nicht das gleiche wie einen Traum zu hegen. Ein Traum ist einfach nur das Rohmaterial für eine Absicht und ein Ziel. Ein Träumer ist der Typ, der gerne etwas tun würde, ohne die geringste Vorstellung, wie er es anfangen soll. Es ist gut, einen Traum zu haben, aber er wird selten durch die Realität erhärtet. Träumer frustrieren die Menschen in ihrer Umgebung mit Fehlstarts und verschwendeten Ressourcen. Eine weise Entscheidung entsteht dann, wenn ein Traum der Realität ins Auge geblickt hat. Sie enthält ein Bewusstsein für die entstehenden Kosten, wenn man ein Projekt in Angriff nehmen will. Wahrer Ehrgeiz besitzt sowohl den Mut als auch die Weisheit, den Traum zu verwirklichen. Du kannst alles tun, was du dir vornimmst, ist der wohl häufigste schlechte Rat von Eltern an ihre Kinder. Er ist unwahr und irreführend. Ich weiß, dass diese Eltern ihre Kinder nur ermutigen wollen, aber du kannst nicht wirklich alles tun, was du dir einfach nur vornimmst. Komm einmal mit mir Golf spielen, ich werde es dir beweisen. Gott gibt den Menschen unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Einige sind einfach besser in manchen Dingen als andere. In jedem einzelnen Fall begrenzt die Struktur einer Person deren Fähigkeit, in bestimmten Dingen erfolgreich zu sein. Tatsächlich sind wir nicht gut in allem. Wir können nicht alles tun, was wir uns vornehmen. Was wir unseren Kindern sagen sollten, ist: Du kannst versuchen, fast alles zu tun, aber du kannst nur Erfolg in den Dingen haben, die du tun solltest. Ein Paradebeispiel. Ich kenne einen jungen Mann, der davon träumte, zu den Marines zu gehen. Ein athletischer, selbstdisziplinierter, vielseitiger Junge, der sich völlig seinem Ziel verpflichtet hatte. In seiner ganzen Jugend wich er nicht einen Millimeter von seinem Kurs ab. Kurz vor seinem Schulabschluss ging er ins Musterungsbüro, um sich einzuschreiben. Das erträumte Lebensziel in Reichweite wurde er abgelehnt, weil er den Hörtest nicht bestand. Auf manche Dinge hat man eben keinen Einfluss. Das ist genau der Punkt. Komm, lass es uns gemeinsam herausfinden. Alle Eltern wollen, dass ihr Kind erfolgreich ist. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu ermutigen, alle Ziele zu verfolgen, die sie interessant finden. Unser Job besteht darin, ihnen zu helfen, herauszufinden, welche Ziele sie verfolgen sollten. Teil deines Vaterseins ist es, deinem Sohn zu helfen, den Ruf in seinem Leben zu entdecken. Wir geben ihnen Feedback und sind eine Quelle der Ermutigung für sie, während sie ihre verschiedenen Interessen und Wege erkunden. Wir haben die beste Sicht auf ihr Leben. Die Marines sind nicht das Wichtigste, aber seine Fähigkeiten trieben diesen jungen Mann dorthin. Pflichtgefühl, Disziplin und so weiter. Diese Qualitäten können zu vielerlei Zwecken eingesetzt werden, die gar nichts mit einer Militärkarriere zu tun haben. Sie hängen nicht von einem Hörtest ab. Wenn ein Vater seine Aufgabe richtig erfüllt hat, weiß sein Sohn das bereits. Bei diesem speziellen Punkt haben Väter ihre Schwierigkeiten. In dem Bemühen, ihre Söhne vorwärts zu bringen, werden diese eher frustriert, statt sie zu befreien. Viele versuchen, indirekt durch ihren Sohn zu leben, indem sie ihm ihre Ziele aufdrücken. Das führt in der Regel zu Verärgerung bei dem Sohn. Andere Väter drängen ihre Söhne mit unvernünftigem Druck in die Richtung, die sie befürworten. Das klappt nie. Aber es ist möglich, unseren Söhnen zu helfen, besonnene Entscheidungen zu treffen, ohne ihren Eifer zu mindern. Es ist eine Sache, ihren Ehrgeiz zu lenken und nicht zu versuchen, die Auswirkungen zu kontrollieren. Wir müssen ihnen helfen, zu verstehen, wer sie sind, bevor sie verstehen können, was sie tun sollen. Unser Ziel sollte sein, unseren Söhnen zu helfen, ihre Fähigkeiten zu entdecken und nicht zu entscheiden, wo oder wie sie diese einsetzen sollen. Wir entscheiden nicht, was sie tun, aber wir helfen ihnen zu verstehen, was sie tun sollen. Wir müssen den Nuancen ihrer Persönlichkeit Aufmerksamkeit schenken, wenn wir uns daran begeben. Wir müssen uns einsetzen, wenn wir ihnen helfen wollen, ihre Berufung zu entdecken. Ich habe einen Freund, der Rheumatologe ist. Wenn du in Biologie nicht aufgepasst hast, er hilft alten Menschen bei Gelenkleiden. Mehr noch, er hat sich auf die Behandlung von Gicht spezialisiert. Weil er ein guter Freund ist, weiß ich mehr über Gicht, als ich je wissen wollte. Dieser Typ ist davon besessen. Jedes Gespräch, gleich bei welcher Gelegenheit, endet unvermeidlich bei dieser unerfreulich klingenden Krankheit. Obwohl Gicht ein fürchterliches Thema für ein Tischgespräch bietet, ist die Leidenschaft meines Freundes doch eine gute Illustration. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nie davon geträumt hat, Rheumatologe zu werden, der sich auf Gicht spezialisiert, als er 8 Jahre alt war. Wenn doch, ist das ein völlig eigenes Kapitel. Aber egal, was ihn dazu brachte, diesen Weg einzuschlagen, viel wichtiger ist, warum er es tut. Es ist nicht der Aufbau von Harnsäure, die ihn im Griff hat. Er findet seine größte Erfüllung darin, dazu beizutragen, die extremen Schmerzen dieser am meisten missverstandenen Krankheit zu lindern. Er hat seine Nische gefunden. Er ist ein Gichtdoktor. Ich habe Väter erlebt, die sich die Haare rauften, weil ihr Sohn so gar keine Motivation hatte. Das ist ein häufiger Streitpunkt und eine Quelle vieler Spannungen in Vater-Sohn-Beziehungen. Wie der allgegenwärtige Vater, der mit dem Desinteresse seines Sohnes an Sport hadert. Ich sehe diese Fanatiker jedes Wochenende bei den Sportveranstaltungen meines Sohnes. Wie auch immer dieser Druck hervorgerufen wird, die Folge ist, dass die Söhne den Rat ihrer Väter ablehnen werden und das Gefühl haben, dass sie nie nach dem Standard des Vaters leben können. Die Väter sagen dann so etwas wie: Mir ist es egal, was du tust, aber tu etwas! Was sie aber schon lange vorher hätten sagen sollen, ist: Ich interessiere mich für das, was du tun willst. Lass uns herausfinden, was es ist. Mein Vater haderte mit meinem Ruf in den Pastorendienst. Er war über all die Dinge bekümmert, über die Väter eben bekümmert sind. Der Pastorendienst ist hart. Trotz seiner Vorbehalte ermutigte er mich auf diesem Weg. Einige Zeit später, ich stand schon einige Zeit im Dienst, nahm er mich zur Seite und sagte: Ich hab's jetzt begriffen. Dich zu beobachten, wie du deine Arbeit machst, ergibt jetzt für mich absolut einen Sinn. Das ist, was du tun solltest. Jeder Sohn wünscht sich, dass sein Vater das zu ihm sagt. Da steckt eine ganze Welt an Freiheit in diesen Worten. Es ist deutlich beglückender zu beobachten, wie ein Sohn hart an etwas arbeitet, an das er glaubt, als zu sehen, wie er sich traurig dahinschleppt mit etwas, das wir bevorzugen. Was mich zum Punkt bringt: Viele junge Männer kommen nicht voran im Beruf, weil sie nicht entdeckt haben, was sie eigentlich tun sollten. Die Aufgabe eines Vaters ist es, seinen Sohn für den Erfolg zuzurüsten, indem er ihm hilft, genau das zu entdecken. Wenn der Jugendliche das herausgefunden hat, läuft der Rest von allein. Ein Brief von R. E. Lee an seinen Sohn. Erlingtonhaus, 5. April 1852. Mein lieber Sohn, ich befinde mich gerade auf dem Weg nach New Mexico. Mein feines, altes Regiment ist in diese entfernte Region entsandt worden und ich muss eilen, um Vorkehrungen dafür zu treffen, dass alle gut versorgt sind. Ich habe deinem Brief vom 26. März nur wenig hinzuzufügen. Deine Briefe atmen einen wahren Geist der Aufrichtigkeit. Sie haben mir und deiner Mutter viel Freude bereitet. Du musst lernen, mit der Welt aufrichtig zu sein. Aufrichtigkeit ist das Kind ehrlichen Mutes. Sag in jedem Falle, was du vorhast zu tun, und setze stets voraus, dass du es recht machen willst. Wenn ein Freund dich um einen Gefallen bittet, so gewähre ihn ihm, wenn es möglich ist und angemessen. Wenn nicht, erkläre ihm den Grund gerade heraus. Du würdest ihm und dir nur Unrecht tun mit jedweder Art von Ausflüchten. Tue nie etwas Falsches, um einen Freund zu gewinnen oder zu halten. Der Mann, der etwas derartiges von dir verlangen sollte, wird eindeutig zu einem Verluste erkauft. Handle freundlich und bestimmt an deinen Klassenkameraden. Dieser Grundsatz wird dir hervorragend zu Gesicht stehen. Vor allem, erscheine vor anderen nicht als etwas, was du nicht bist. Wenn du irgendeinen Fehler an jemand anderem bemerkst, sag ihm und nicht anderen, was dich stört. Es gibt kein gefährlicheres Verhalten als das, im Angesicht eines Mannes das eine zu tun und hinter seinem Rücken das andere. Wir sollen leben und handeln und nicht sagen, was den anderen verletzen könnte. Es ist dies nicht nur das höchste Prinzip, sondern der Weg zu Frieden und Ehre. Hinsichtlich der Pflichten, lass mich dich zum Abschluss dieses hastigen Briefes über jenen Tag der Finsternis und Ungewissheit vor nahezu 100 Jahren in Kenntnis setzen, ein Tag, an dem das Licht der Sonne langsam erlosch, wie bei einer Sonnenfinsternis. Das Parlament von Connecticut tagte gerade, und als die Mitglieder diese unerwartete und unerklärliche Dunkelheit kommen sahen, verfielen sie gemeinsam in Ehrfurcht und Schrecken. Viele nahmen an, dass der Tag des Gerichts gekommen war. In der Bestürzung dieser Stunde bat jemand um Vertagung. Dann stand ein alter patriotischer Abgeordneter auf, Davenport von Stamford, der darauf bestand, dass, wenn auch nun der letzte Tag angebrochen wäre, er in Erfüllung seiner Pflicht vorgefunden werden wolle und darum anregte, dass Kerzen ins Haus gebracht würden, so dass das Parlament mit seinen Pflichten fortfahren könne. Es herrschte eine Gelassenheit in diesem Mann, die Gelassenheit himmlischer Weisheit, ein unbeugsamer Wille, seine Pflicht zu erfüllen. Pflicht ist das vortrefflichste Wort unserer Sprache. Tue deine Pflicht in allen Dingen wie die alten Puritaner. Mehr kannst du nicht tun. Nie solltest du dir wünschen, weniger zu tun. Lass weder mich noch deiner Mutter graue Haare darüber bekommen, dass du es daran fehlen lässt, deinen Pflichten nachzukommen. Dein dich liebender Vater. R. E. Lee. An G. W. Curtis Lee.